Ja. Grüße euch. Freue mich, euch zu sehen. Judith, wenn du dich zeigen kannst und magst, freut mich das sehr. Vor allen Dingen in einem kleinen Meeting. Wenn nicht, ist das akzeptiert. Ich mag diese Zeit, diese Jahresendzeit vor der längsten Nacht. Ich stelle immer wieder fest, dass ich diese Zeit besonders gern mag. Noch 3 Nächte, dann sind wir in der längsten Nacht vor der Rückkehr des Lichts. Das ist ja an sich auch, was da gefeiert wird Ende Dezember. Und neulich habe ich einen Hinweis gefunden, einen Text, der darauf hinwies, dass in der tibetischen Tradition und auch in dem Tibetan-Palsing-Frequenzkalender, manche von euch wissen, ich arbeite auch mit diesem Tibetan-Palsing, da wird die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, das sind so 14-tägige Rhythmen ungefähr, die wird genannt auch die Zeit des Löwengebrülls. Und es gibt Hinweise auf Texte von alten Meistern, wo das Löwengebrüll definiert wird als der Ausgangspunkt, der sagt, jeder ist schon von Anbeginn ein Buddha. Egal was aus dir wird, egal was du sonst noch bist, dadurch, dass du hier bist, inkarniert bist, von Anbeginn ist jeder ein Buddha. Und dieses große Löwengebrüll, das wird sozusagen in der Präsenzschwingung im Kosmos angestimmt, während wir durch die langen Nächte gehen, bis zur längsten Nacht des Jahres, wo auf eine Art sich alles beruhigt, verlangsamt. In vielen Ländern wird es da auch kalt. Und dann nach der längsten Nacht sind noch die Rauhnächte. Manche sagen, in denen steht das Licht still, bis es dann Bewegung aufnimmt, Form annimmt, Ausdruck findet. Und mit dem Löwengebrüll, mit dem Bewusstsein, hey, du bist schon ein Buddha, genauso wie du bist. Bist du perfekt, wunderbar, vollständig in Ordnung? Warum ist das dann so schwer, so scheinbar schwierig, das tatsächlich zu erkennen, das tatsächlich zu leben? Dazu gibt es auch eine Unterweisung, die ganz einfach sagt, es ist zu nah. Es ist zu wundervoll und es ist zu einfach. Zu einfach, zu nah, zu wundervoll für was? Für den Verstand, für den denkenden Geist. Fürs Herz ist es genau die entsprechende Nähe. Das Herz versteht das Wunderbare darin und hat keine Reibung damit. Das Herz versteht das. Wo ist das ohne Worte? Die Buddha-Natur zu sein und gleichzeitig auch all die anderen Dinge, die der Mind benennen kann, die auch ehrlich, wahrhaftig, richtig, stimmig sind. All die Fehlerhaftigkeiten, die Verbesserungswürdigkeiten, die gibt's ja alle in der menschlichen Erfahrungswelt auch. Und dann ist dieser scheinbare Konflikt. Ja, das ist aber doch dann nicht Buddha-Natur. Oder da ist ein romantischer Traum von Buddha-Natur wäre irgendeine Art von Perfektion. Und in dieser Richtung, in diesem Sinne höre ich, oh, das sind jetzt schon 20 Jahre, höre ich Freunden zu, die sagen, ja, aber ich werde immer noch wütend. Oder ja, aber ich bin immer noch ungeduldig. Ja, ich erkenne das eine Sein. Und ja, ich weiß, wie im Moment hier sein geht. Und dann habe ich noch diese und jene menschlichen Eigenschaften. Und damit soll dann was verkehrt sein. Das ist individuell unterschiedlich, wie der Mind das bewertet. Und diese Bewertung, die Bewertung baut die Schranke. Bewertung, Urteil erzeugt Trennung. Jetzt leben wir in der Zeit, nicht nur die Zeit der langen Nächte, jetzt gerade, sondern auch das Weltgeschehen, das politische Geschehen, die Pandemie, was immer, der Krieg. Wir leben in einer Zeit, in der wir, die dazu einlädt, Unschuld und Dringlichkeit zusammenzubringen. Unschuld als Qualität, wenn du wirklich im Moment stoppst und tatsächlich jetzt hier bist, dann bist du auch ein Anfänger im Moment. Dann hast du keine Agenda, keine Vorschriften im Hinterkopf, kein richtig und falsch machen. Dieser Moment hat alle solche langatmigen Dinge nicht. Das ist die Unschuldsqualität von wirklich jetzt hier sein. Lebe, als wär's dein erster Moment. Dann bist du Anfänger im Moment. Die ganze Last von richtig machen müssen, was beweisen müssen und so weiter, was erreichen, das fällt sofort alles ab. Dann gibt's auch diese Einladung, lebe jeden Moment, als wär's dein letzter. Und da kommt die Dringlichkeit rein. Und diese beiden zusammen, dieser Anfänger sein im Moment, die Unschuld und die Dringlichkeit, als wäre es der letzte Moment. Und dieser Moment ist immer der erste und der letzte gleichzeitig. Also tatsächlich ist diese Paarung, ist die verschmolzene Qualität von Unschuld und Dringlichkeit. Und die Weltsituation, die lädt ja jetzt ganz stark dazu ein. Früher habe ich das öfter als therapeutisches Spiel gemacht, habe die Leute eingeladen. Stell dir vor, du hast noch eine Woche zu leben. Kommst vom Arzt oder gehst zum Arzt, kriegst eine Diagnose, stellst dir wirklich mal eindringlich vor. Und wenn es uns allen gerade super gut geht und alles läuft rund, dann können wir uns das vorstellen, wenn man ein bisschen begabt ist und das bringt einen auch in Kontakt mit dem, was uns wirklich wichtig ist. Zunächst mit den ganzen persönlichen Liste, was ist mir wichtig? Und wenn wir die dann nochmal durchsezieren, was ist wirklich existenziell und wahrhaftig wichtig? Und jetzt sind wir mitten in so einer Situation, wo das auch angebracht ist, sich zu fragen, was, wenn das in einer Woche alles vorbei ist? Und dann diese Woche damit verbringen, wirklich lieben zu lernen. Das ist die Einladung, die ich von Osho gehört habe, auch an dieser Stelle und vor allem vor, während und nach irgendwelcher Realisation von Wahrheit. Liebe lernen, in Liebe sein, in wahrer Freundschaft sein mit anderen, ist für mich eigentlich das größere Ding sozusagen. Wirklich in Betrachtung und im Miteinander mit anderen auch die kleinen, die stillen Urteile im Hinterkopf nicht einfach überschreiten, sondern wahrnehmen. Das Trennende darin immer wieder spüren und darin an den Platz fallen, wo das Urteil keine Rolle spielt, wo es wirklich wahr ist, dass jeder von Anbeginn Buddha-Natur ist, auch wenn mir persönlich diese und jene Eigenschaften nicht so passen. Und dann darin auch das herausfordernde Spiel, dass man sich als Mensch-Person auch abgrenzen darf, wenn irgendwas zu viel wird. Also die Vielschichtigkeit, inkarniert zu sein in diesen begrenzten Körper-Geist-Apparat, in dem jede Zelle Buddha-Natur ist. Und es kommt nicht einher mit einer andauernden Erfahrung von große weiße Lichtschwebewolke oder ähnlichem. Manchmal gibt es das auch. Ja, die großen Bliss-Momente, die Licht durchströmen, fantastischen Momente gibt's auch. Erfahrung ist immer nur eine Verpackung des Moments. Etwas, das kommt und geht. Alle Erfahrungen kommen und gehen. Die Erfahrung dieser Inkarnation kommt und geht. Und doch wird das, was wir in Wahrheit sind, das kommt und geht nicht. Das wird bleiben, das bleibt. Also uns dem immer wieder aussetzen, wie lebt Buddha Natur sich selbst in Liebe mit anderen und darin auch in dem zwischenmenschlichen Spiel inklusive Abgrenzung, gesunder Abgrenzung, inklusive Ausdrücken, sagen, was man ehrlich meint und so weiter. Das sind alles keine Widersprüche. Der Verstand denkt, Buddha-Natur und meine ganzen Schrullen, das wäre ein Widerspruch. Und das Herz weiß, dass es kein Widerspruch ist. Hat einfach den Zugang. Das Herz in seiner natürlichen Präsenz im Jetzt vereint dieses unschuldig Anfänger im Moment sein mit der Dringlichkeit, auch alles wegzulassen, was nicht wesentlich ist. Diese Qualität, die ist innewohnend im Herz, ohne dass die so kompliziert beschrieben werden müsste. Und für den Verstand, der will ja auch verstehen, ist Verstehen auch nicht zu unterschätzen. Deswegen überhaupt Lehren in Worten. Denn ohne das, wenn ich nie zusammenhängende Worte gehört hätte über Erwachen, über Selbsterkenntnis und Befreiung, glaube nicht, dass es mich dann irgendwo zu einem Meister oder irgendwas hingezogen hätte. Obwohl es stimmt, dass die Worte es überhaupt nicht ausdrücken können. Unser aller Bestreben ist meistens gekennzeichnet, uns von schlecht nach gut und von gut nach besser zu bewegen. Und es ist völlig angemessen, auch dafür zu sorgen, dass wir im relativen Menschsein komfortabel sind. Wir dürfen uns erlösen von Altlasten und all diesen therapeutischen und heilerischen Sachen. Das macht's nämlich dann viel einfacher, wach, offen und verfügbar im Moment zu sein. Auch hier kein Widerspruch. Ja. Immer wieder das scheinbare Relative scheint nicht zu passen mit dem All-Eins-Sein, mit dem 100% Stillhalten und Hiersein. Und doch ist es kein Widerspruch. Und wenn eine von euch einen hat, einen Widerspruch, dann lasst ihn bitte hören. Oder Fragen oder eure Berichte. Und vielleicht auch kommt im Chat was.
Ja, Adima, ich wollte gerne was fragen.
Ja.
Und zwar, bei mir ist der Arunachala und Ramana so präsent momentan. Und du warst doch bestimmt mal dort. Nee?
Leider nicht. Es ist auf meiner Bucketlist. Also,
okay.
Es war schon auf der Liste, als ich das letzte Mal von Indien weggeflogen bin. Das war 2000. Das ist unglaublich, unfassbar. Davor 12 Jahre die meiste Zeit in Indien verbracht. Und bisher ist es nicht passiert. Arunachala und Ramana ist ganz sicher noch ein Wunsch, kannst du sagen. Ja, zwischendrin gab es sogar eine Buchung und eine Einladung, 2 Wochen in dem Ashram zu verbringen, aus welchen Gründen auch immer das alles immer nicht geklappt hat. Das kann ich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ich verstehe die Anziehung.
Okay, ich dachte, irgendwie wäre das auf jeden Fall sicher, wenn man so lange dort war. Aber gut, dann war es einfach nicht so.
Nein, ich war nur in der Pune-Goa-Gegend, wo Osho war. Und dann auch oben im Norden bei Papaji. Und Arunachala ist ja viel weiter südlich.
Magst du vielleicht irgendein Erlebnis berichten mit Papaji, was dir besonders oder erzählenswert vorkam?
In meinem Empfinden und in meinem Erleben hat Osho mir den entscheidenden Hinweis gegeben, allerdings bitte nicht in Person, sondern in einem visionären Meditationsmoment. Und zwar in der Nacht, als Osho seinen Körper verließ, an dem Abend, da war ich in Pune und wir waren mit einigen tausend in der Buddha-Halle, die Nachricht kam, die Leute hatten viele starke, intensive, emotionale Reaktionen und ich stand um das Podium herum, ich war eingeladen, am Podium zu stehen mit noch 11 anderen Frauen und wir haben getanzt Und dadurch konnte ich in die Halle schauen. Ein unglaubliches Erlebnis und konnte dort meine Freunde und die mit mir damals alle zu dem Zeitpunkt da waren, ich konnte die Leute alle sehen. Alle Gesichter, alle Augen wandelten sich wie in, es waren wie alles Oshos Augen, so ganz starke Energie. Und inmitten all dieses emotional sehr aufgeladenen und auch sehr herzvollen und sehr intensiven Erlebens, sie brachten dann Oshos Körper rein. Er wurde auf dem Podium aufgebahrt. Und ich war näher an dem Körper dran als jemals zuvor. Und da war keiner drin. Da war auch vorher nie einer drin gewesen. Das war auch klar in dem Moment. Und dann kippte in mir was um und wie ein innerer Aufschrei. Ich habe doch nicht alles gefragt, was ich fragen hätte sollen, wollen müssen. Wo soll ich denn jetzt hin mit meinen Fragen? So quasi. Ja, direkt dort, mit diesem Stand am Kopf. Und weiter gestanden und getanzt. Und dann hatte ich eine Vision. Osho tanzte, da spielte ja auch Musik, auf der Landkarte von Indien und signalisierte immer so hoch mit den Armen nach Norden und an einem bestimmten Platz blinkte ein großer silberner Stern. Riesenstern über der Landkarte. Und wie er so tanzt, ne, wenn man das mal gesehen hat, Osho mit seinen Armen so und machte immer da hoch, da hoch. Okay. Ich habe das dann auch wieder vergessen. Und ungefähr ein Jahr später hörte ich im Café in Köln am Nebentisch die Leute sprechen über Lucknow und Papaji. Und da war das Bild wieder da von dem blinkenden Stern und Osho auf der Landkarte tanzend. Und habe mich da ins Gespräch eingeklinkt. Wer ist das? Wo ist das? Papaji. Und wusste schon, bevor ich eine Antwort wirklich hörte, da werde ich sein, da werde ich hingehen. Also das, deswegen nenne ich es so. Ich habe in meinem Erleben und Empfinden hat Osho mich dahin geschickt. Es gibt bestimmt eine Menge Leute, die das nicht so toll finden, sowas überhaupt zu sagen. Weil es war ja nicht so auf Oshos Agenda. Er hat eher empfohlen, bei einem Meister zu bleiben und nicht so viel rumzushoppen. Nun gab es auch nicht so viel zu shoppen zu dem Zeitpunkt. War eine ganz andere Zeit. Und ich bin dann ein paar Wochen später wieder nach Indien und an sich ziemlich direkt habe in Pune mich irgendwie geankert, einquartiert und dann gleich mit dem Zug nach Norden hoch. Allerdings um in Nepal erstmal um den Berg zu wandern. Und in der Nacht, während der Zugfahrt, hielt der Zug plötzlich an mit einem Ruck und ich schaute aus dem Fenster und da war das Schild. Lucknow. Lucknow. Was ein Wort, ne? Glück jetzt. Lucknow. Und da war Papaji in Lucknow. Und jetzt, ich konnte nicht da mitten in der Nacht einfach aus dem Zug rausspringen, aber wusste, oh, ich bin nicht sicher, dass ich erst da in Nepal um den Arunachala laufe. Ich fahre vielleicht gleich zurück. Das scheint wichtiger zu sein. Das habe ich auch gemacht. Und kam dann zu Papaji, da war der im ganz kleinen Wohnzimmerchen, in ganz kleinen indischen Wohnsiedlung in das Wohnzimmer, da passt, wir saßen da mit circa 30 Leuten, aber buchstäblich aufeinander, ja, mit den Beinen vorne und hinten und überall Bodykontakt. Und da war es so, die Neuen kamen in die erste Reihe, nicht die besonderen Leute, sondern die neuen Leute. Und ich war ganz tief ruhig und aufgeregt, beides. und bemerkte, ich hatte von Anfang an so eine, wie so ein schlechte Gewissen-Ding mit meinen eigentlichen Meister betrügen sowas. Das gab mir den Hinweis, ich wusste, ich hatte Osho nicht so sehr in der Papa-Rolle, nicht so sehr Vaterfigur. Und auf einmal wusste ich, oh Gott, ich habe den in der spiritueller Ehemann-Rolle in meiner Psyche. Ich war das, die perfekte spirituelle Ehefrau sozusagen. Ja, und hatte Reaktionen, wie wenn man einen Lover betrügt. Das schon bevor Papaji überhaupt das erste Mal reinkam. Dann kam er rein, war ein großer Mann, ne? So, weiß ich nicht, 1,90 sowas. Und er steuerte direkt auf mich zu und patschte mir auf den Kopf. Und sagte sowas wie, and don't say you lost it, don't say you lost it. So, das habe ich verstanden. Und dann saß ich da direkt vor ihm und er hatte ein Gespräch mit Gangaji und fragte die, sag mal, warum sind eigentlich nicht mehr Leute bei dir in den Meetings? Ich dachte, um Gottes Willen, was ist das denn? Ja. Ich weiß nicht mehr, was Gangaji antwortete. Und auf einmal kickt er mich mit dem Fuß und ganz sanft in den Bauch und sagt, und du hast es jetzt geblickt? Did you get it? Es hat ganz sicher den Mind ausgeschaltet. Und ich war für etwa 2 Wochen da im Hotel gebucht und so. Und so nach 3 Tagen Satsang, morgens war immer Satsang. Eine Runde saßen die Leute drinnen und die anderen saßen draußen auf der Wiese im Vorgarten. Die Fenster waren auf. Und dann machte Papaji noch eine Runde Satsang, also 4 Stunden. Dann haben wir gewechselt. Die drinnen gingen nach draußen, die draußen kamen rein. Jeden Vormittag. Wow. Und eine Frage, die mich beschäftigte, war, wow, das ist doch irgendwie, das ist doch das, die gleiche kraftvolle, wunderbare Präsenzenergie, aber irgendwie nicht so stark. So als wäre es das eine 60 Watt Glühbirne und das andere 100 Watt, so. So kam mir das. Also das war eine echte Frage, die ich hatte. Ich hatte keinen Zweifel, dass er auch erleuchtet ist. Mit sowas hatte ich kein Ding laufen. Ja, die Sannyasins haben alles Mögliche dann immer mit Osho verglichen. Und bei Papaji war nun eh alles anders. Angefangen von dem schmuddeligen kleinen Wohnzimmer, in dem ich viel mehr relaxen konnte. Ich habe viel besser relaxed in diesem kleinen indischen Haus. Und dann wurden wir auch in kleineren Grüppchen dann eingeladen zur Tasse Tee in die Küche. Da gab es ein wunderbares Erlebnis. Da waren dann immer nur so 8 oder 10 Leute um den Tisch Tee trinken. Und Papa hat eine Tasse zerschmissen. Und dann saß der große Mann da und fing an zu weinen und Tränen liefen. Mit der zerschmissenen Tasse. Mit der Unschuld eines Kindes. Seine Frau hat sich auch entsprechend lautstark aufgeregt. Ja. Nach 4, 5 Tagen oder so, ja, 4, 5, sowas, hatte ich ein Erlebnis, das nennt man von jetzt betrachtet einen Samadhi-Zustand. Ich oder Ego war definitiv nicht auffindbar, während ich mich völlig normal durch den ganzen Alltag dort bewegt habe. Zum Satsang, aus dem Satsang, ins Hotel, Kaffee trinken, mit Freunden reden, Federball spielen, auf der Wiese sitzen und nichts tun, essen, schlafen gehen. Und alles in einer vollständig entkoppelten, also von mir und meine Geschichte abgekoppelten Bliss-Erhöhung oder so, ist schwer zu beschreiben. Und das hielt an etwa 10 Tage. Und meint, sagte so gut wie nichts, aber der konnte durchaus was sagen. Und dann bemerkte ich, da war eine Zurückhaltung, Papa irgendwie was davon zu erwähnen. Und dann, da ist Zweifel. Wenn da Zweifel ist, da kann das ja auch nichts Genaues jetzt hier sein, ne? Das war das spirituelle Ego, fing dann an zu kommentieren. Es hat noch ein paar so Kommentare abgelassen. Ich habe allerdings dann doch Papa einen Brief geschrieben, den kann ich nicht mehr wiederholen. Ich weiß, dass an irgendeiner Stelle habe ich das Wort Klick benutzt. Something clicked. Und er saß mit dem Brief da und sagt, Klick, Klick, what is Klick? My clock is clicking, what is Klick? Dann gab er mir diese Frage, sag mal, was ist zwischen 5 Uhr 59 Minuten, 59 Sekunden und 6 Uhr? Da haben wir beide ganz lang gelacht. Er sagte immer wieder, und komm ja nicht zurück und sag mir, du hast es vergessen. Geh nach Pune. Kannst alle deinen Freunden ihre Fragen beantworten. Geh sonst wohin. You got it. Und ich dachte, nee, der soll hier sowas nicht sagen. Da saßen ja Leute, die mich kannten. Da habe ich gesagt, don't say that. I'm not ready. Und Papa sagte, I'm also not ready. Nobody is ready. Paar Tage später, dieser Samadhi-Bliss-Zustand, der war noch immer. Und gleichzeitig ein Gewahrsein von Zweifelsmöglichkeiten. Und dann kam etwas rein, irgendjemand hatte von Pune in Lucknow angerufen und gesagt, wenn jetzt diese und jene Leute nicht bald wieder vor Ort erscheinen, dann dürfen die hier nicht mehr rein und hier nicht mehr arbeiten und so. Ich war auch auf der Liste. Und noch wichtiger, ich hatte Mr. Wright noch nicht gefunden. Und in Lucknow war nicht viel gebacken. Die interessanten Männer dort, die waren entweder vergeben oder irgendwie dann doch für mich nicht interessant oder so. Und damit saß ich in meinem Hotel und dann kam dieser spirituelle Besserwisser meint und sagte, ja, also wenn du immer noch so an Mr. Wright interessiert bist, und außerdem dann auch noch Angst hast, dass sie da das Tor zumachen. Da war das, kann das hier nichts gewesen sein mit dem Realisationserlebnis. Ja? Also ich mir meine Geschichte kam wieder auf den Plan. Das ist ein ungeheures Geschenk, das so erlebt zu haben. Ja? Weil darin, in diesen 10 Tagen, das war so eine Bliss-Perfektion. Wow. Da wurde nichts gebraucht, nichts gewollt, nichts Komisches gedacht. Und irgendwie war auch ein Sense, ein Sinn, dass auch das in Erfahrungsverpackung war Und das war's. Das war ein Samadhi-Zustand, der begann, der hatte einen Verlauf, der endete. Nur habe ich das Enden des Zustands verwechselt mit, ach, da war das alles bedeutungslos. Und auch das musste so sein. Das geht nicht anders. Ja. Und an meinem letzten Tag habe ich mich im Satsang von Papa verabschiedet. Und er sagte wieder, und komm du ja nicht wieder und sag mir, du hast es vergessen. You go, you share. Dann wurde ich nochmal zurückgerufen aus der Gartenpforte. Papa wollte gern Fotos machen. Das gibt's auch, ist auch auf meiner Website. Bin also noch zum Fotomachen nochmal rein. In sein Zimmer, auf seinem Bett war das mit 10 Leuten drumherum auf dem Fußboden. Sieht man so die Gitterstäbe am Fenster und das Gardinchen ganz schlecht gestrichen mit blätternder Farbe. Da wurde das Foto gemacht. Und dann bin ich zurückgereist mit dem Zug nach Pune. Und auch hier noch zum Abschluss erzähle ich das auch noch. Es war jetzt eine lange Geschichte, aber die ist schön, ne? Ich lief morgens um die Buddha-Halle, da war dann Audiodiskurs, also einfach nicht ein Video, sondern nur ein Tape, nur Audio. Mit meinem Tee zu so einem Lieblingsplatz im Gebüsch. Und auf einmal hörte ich Osho sagen, All enlightened ones share the same truth, but the way they share it is according to their old personality. Alle Erleuchteten, alle Erwachten teilen dieselbe Wahrheit, aber die Art, wie das geschieht, ist so wie ihre vorherige Persönlichkeit. Wow, das nahm diese Frage weg. Von ist der Papa jetzt nur eine 60-Grad-Glühbirne und Osho ist war eine 100-Watt-Glühbirne? Ja, da kam diese Antwort in dem Audiodiskurs. Ich weiß den Diskurs nicht, den Titel, den irgendwas. Nur an meinem ersten Morgen da zurück bekam ich dort die Antwort. Das hat was entspannt, weil diese ja, dieses komische Untersuchen und auch, ich habe auch mir nicht angemaßt, überhaupt in der Lage zu sein, das wissen zu können oder ausloten zu können. Und es geht ja auch nicht, weil es ja auch kein Etwas ist. Und an meinem letzten Satsang morgens, da hat Papaji nochmal alle gehörig verwirrt oder viele gehörig verwirrt auf die Frage, sag mal Papa, bist du aware? Und er sagte, of course I'm aware. In every moment I breathe, I'm aware. I'm practicing awareness. Uff. Und dann saßen ganz viele wieder da und dachten, ja, aber der ist doch erleuchtet, da muss man doch nicht mehr aware sein. Ja. Alle diese romantischen Verklärungsvorstellungen, was ist eigentlich was? Und Papa hatte, er hat in den 2 Wochen, wo ich da war, die fühlen sich an wie ein paar Monate oder ein paar Jahre, ja. Fühlte sich auch schon so an, als ich dort war. Er hat häufig gesagt, er kann nicht die Antworten geben, die Osho gegeben hat. Er ist psychologisch nicht geschult. Er ist überhaupt ganz wenig gebildet. Er kann nur die Wahrheit rüberbringen. Er kann über Wahrheit was sagen. Aber nicht solche Fragen, dann hat er die vorgelesen. Wenn ich in einem Raum bin mit mehr als 3 Leuten, dann kriege ich immer Angst, was soll ich tun? Dann sagt er, Leute, ihr habt den größten Brunnen, der je eröffnet wurde, da unten im Pula stehen. Was wollt ihr hier in meinem Wohnzimmer? Ja. Und wenn ihr denn schon hier sitzt, hier gibt's nur Wahrheit. Halte inne und sieh. Neben Papajis Sitz in diesem kleinen Wohnzimmer, da war eine lebensgroße Schwarz-Weiß-Fotografie von Ramana an der Wand. Das war eigentlich das Erste, wo man reinlief, wenn man den Raum von der Terrasse aus betreten hatte. Ne? Wow. Und es hatte eine Übertragung, das war eine Übertragung in Stille und eben auch so intensiviert durch Papajis Hingabe an Ramana, die auch immer spürbar war. Also eigentlich auf eine Art habe ich dort beide getroffen, Papaji und Ramana, treffen dürfen. Warum ich so viel Gnade verdient hatte, weiß ich nicht. Und alles, was sich darin übermittelt, ist nicht von dir getrennt. Es ist, wer wir sind. Auf unterschiedliche Art und Weise. Keiner von uns wird jemals sein wie Osho oder wie Papaji oder wie Ramana oder wie wer immer. Ich habe jetzt versucht, ein paar Frauennamen reinzubringen. Mir fielen gerade keine ein. Wir werden nie so sein wie. Und doch sind wir das auch. Da ist keine Trennung, da ist kein Unterschied. Und es hat 8 Jahre noch gebraucht. Und Tibetan Pulsing Training habe ich in der Zeit absolviert. Und dann in einem Moment von Gnade war es einfach klar. Ich bin auch du und auch Osho und auch alle anderen und auch die kleine Katze, die gerade vorbeilief im Garten und das Licht, das auf den Bambusblättern tanzt. Die ganze Welt, auch diese schreckliche, ist voll mit dieser Botschaft. Und sogar auch in dem unendlich schmerzvollen Kriegslärm ist in den Klängen dieselbe Botschaft als Wahrheit auch enthalten. Das ist ganz schwierig nachzuvollziehen. Und doch ist es so.
Adima, ich würde dir gerne was vorlesen. Ich finde, das passt gerade sehr dazu, ja, was du gerade gesagt hast.
Ja, bitte.
Und zwar schreibt Roter Oktober mehrere Nachrichten. Der Hinweis auf diesen Moment darf ja in keiner spirituellen oder esoterischen Unterweisung fehlen, schreibt er als erstes er oder sie. Das Spüren und Wahrnehmen und Nicht-Urteilen, das einen von Gurus und solchen, die es werden wollen, nahegelegt wird, wirkt wie esoterischer Zuckerguss über der immer ungemütlicheren Realität. Mhm. Ist es nicht ein bisschen eitel oder Haschen nach dem Wind, wenn man sich spiritueller Nabelschau widmet, während die Herrschenden uns direkt in einen Krieg führen?
Ich meine, Roter Oktober zu kennen. persönlich und recht gut. Von daher ist das, dann fällt ein Beantworten ein bisschen anders aus, als wenn es jetzt wirklich ein anonymer Fremder ist. Es sei denn, der mögliche anonyme Fremde hat denselben Pseudonymnamen. Und ja, das sieht so aus, solange man durch die Bewertungsbrille von richtig, falsch, angemessen, unangemessen und anders haben wollen guckt. Wer ist der oder das Herrschende in einem Mind, der dies fragt? Das, was damit Berechtigung erzielen möchte, durch moralisches Bewerten von richtig, falsch, gut und schlecht. Und ja, wir leben in den nach außen projizierten Systemen unseres eigenen Mind. Wir leben in Systemen, in denen andere die Power haben, über unser Leben zu entscheiden und, und. Ich bin dem auch gerade ausgesetzt auf einer ganz anderen Ebene, nicht so was beeindruckend Schreckliches wie Krieg, sondern einfach nur Visa beantragen müssen für England, nachdem die im Brexit beschlossen haben, dass ein Deutscher hier mit einem eigenen Ehemann nicht mehr leben darf. So. Ja, und man läuft durch eine unfreundliche Mühle. Das kann man nicht anders nennen. Ja. Nabelschau ist es nur dann, wenn man den eigenen Nabel noch für irgendein beschauenswertes Objekt hält. Der, der guckt, muss noch weiter, noch tiefer verschwinden, bis dahin, wo weder der Nabel noch die Herrschenden ein Unterschiedlichkeitsprinzip verkörpern, mit dem man irgendwelche Veränderungen vornehmen müsste. Ich sage nicht, die Welt ist toll, wie sie ist, ist sie nicht. Denn unser Mind ist nicht befreit. Es gibt die Welt, die wir sehen, in der wir leben müssen, ist eine Manifestation, ist eine Spiegelung von unserem Mind. Deswegen lade ich nach wie vor jeden dazu ein, bei sich anzufangen. Ja. Und ich lehre nicht, wenn du ein frisches Brot und ein verschimmeltes auf dem Tisch hast, dann isst das Verschimmelte. Wenn du erwacht bist, dann macht das alles nichts mehr. Sondern ich lehre, sag, mach eine intelligente Entscheidung und nimm das frische Brot. Das eine ist im Relativen. Und durch die Brille von relativen Urteilen geguckt. Und aus den moralischen und spirituellen und philosophischen und abendländischen und sonstigen Blickwinkeln eingefärbten Bewertungen, dann kommen solche Haltungen dabei raus. Ja, was soll man denn sonst machen? In den Bundestag laufen und irgendwem mit der Bratpfanne auf den Kopf hauen? Oder, ja, das System ist ziemlich an die Wand gefahren und ziemlich unerfreulich und in großen Teilen auch sehr schrecklich. Und dieser Mind, der wir alle sind, hat auch diese Systeme erschaffen. Um das in der Gänze, in Ganzheit, in der Gänze gänzlich umarmen zu können, beinhalten zu können, brauchen wir Raum in unserem Innern, Leere in unserem Mind. Nicht eine negative Leere, nicht eine abweisende Leere, sondern ein Potenzial, das in der Lage ist, auch das zu sein. Und wenn Roter Oktober der ist, für den ich ihn halte, dann kann Roter Oktober sich auch erinnern an dieses Gedicht von Osho in A Cup of Tea. Ich glaube, es ist Nummer 54 in dem Büchlein. Da sagt Osho, ich bin nicht nur der Erbe von Buddha und Jesus und Erwachen und Erleuchtung. Ich bin Blumen, ich bin Rosen und Dornen. Ich bin Nektar und Gift. Und ich bin auch der Erbe von Hitler und Daimur und Genghis Khan. Ich bin die ganze Menschheit. Und nur in der Dringlichkeit einer solchen Erfahrung ist überhaupt die geringste Chance für das Individuum zu erwachen und dann auch eine andere neue Menschheit zu erschaffen. Also was Osho da drauf hinweist, ist diese ganzen Schreckensbenehmen von den sogenannten Herrschenden, die Bösen. Das ist auch, wer wir sind. Jetzt scheint das ein bisschen psychotisch, ja, wenn man sich jetzt hier hinsetzt und sich selbst hypnotisiert, ich bin auch die Herrschenden und ich bin genauso ein Idiot. Das läuft natürlich auch so nicht. Es gibt aber ein Entleeren des Geistes und ein Ausweiten des Bewusstseins, in dem auch das klar werden darf. Und erst wenn diese Verschmelzung passiert, wenn wir wirklich auch tatsächlich wahrhaftig unsere Feinde lieben können. Jesus hat das ja gesagt. Und dann wurden da so schräge Konzepte draus gestrickt, ja, die nicht funktioniert haben und die Menschen unterjocht haben. Weil man kann sich nicht aufzwingen, seine Feinde zu lieben. Und doch ist diese Möglichkeit die einzige Möglichkeit, dass der Geist in Meditation, der Geist, der im Moment jetzt hier ist und sieht, sich nicht bewegt, nicht ausweicht, nicht was Besseres vorhat, nicht was anders haben muss. Der kann in der Ganzheit all das mit umarmen und erst dann ist eine volle Transformation möglich. Erst darin, in dem Stillepunkt verschmelzen, erst darin können die natürlichen Buddha-Werte, die wir alle in uns tragen, haben die Raum, als Liebe aufzusteigen und als Mitgefühl sich auszudrücken. In unserer Buddha-Natur möchte niemand einen Krieg, inklusive all der mächtigen, verrückten und entgleisten, die jetzt gerade dafür verantwortlich sind, dass wir diesen Krieg haben. Und ihr merkt, indem ich versuche, darauf zu antworten, das ist sehr komplex, das weitet sich sehr aus. Und gut, dass du das rausgesucht hast, Swantje. Ja, Denn genau die Frage stellt sich und auch immer mehr Leuten, ja, ich komme jetzt nicht mehr zu Satsang, ich mache jetzt auch keine Meditation mehr, weil was soll das alles noch und guck dir die Welt an und so. Ja, ist eine ungeheure Frustration, ungeheurer Schmerz, ungeheure große emotionale Wellen, denen man sich da auch öffnet. Roter Oktober, ich danke für die guten Fragen, die Fragen, die die Reibung mitbringen. Und auch aus einer tief gefühlten Ehrlichkeit und aus einer berechtigten Empörung auch geboren sind. Ja, da ist auch der Platz von berechtigter Empörung über das alles. Und trotzdem geht das Konzept nicht auf, dass es wurde uns schon nahegebracht in der Geschichte mit Krishna und Arjuna, wo Krishna den Arjuna in den Krieg führt, der muss seine Verwandtschaft umbringen. Ja. Das Spirituelle oder das Esoterische und das Exoterische, die treffen sich nicht, die treffen sich nie, die können sich nicht treffen. Da können wir nicht einen Quark draus machen. Wir können in uns mit esoterischen Werkzeugen und mit spirituellen Übungen etwas bewirken, das uns auch befähigt, im Exoterischen da draußen in der Welt anders und vielleicht besser, liebevoller, näher mit anderen umzugehen. Friedvoll zu sein in uns und das dann auch teilen und verbreiten zu können. Okay.
Die Isabella schreibt, ich liebe es, Geschichten aus Indien zu hören.
Ja. Ich auch. Die erste war wahrscheinlich Mowgli. Das Dschungelbuch.
Und Andrea schreibt, wunderschöne Geschichte, danke fürs Teilen.
Jetzt ist gerade keine weitere da. Irgendwie braucht es so ein Stichwort oder sowas. Wo es bestimmt noch Hunderte gibt. Ja, Bella.
Ja, Adima, ich fand das in deiner Geschichte so spannend, dass ja die Partnerschaft immer sehr wichtig war in deinem Leben, ne? Persönlichen Leben. Und es wird ja oft gesagt, man soll von der Anhaftung absehen oder wie auch immer und erstmal erwachen und dann erledigt sich das von alleine oder wie auch immer. Wie denkst du darüber?
Erstmal erwachen. Man hat da gar keine Wahl. Wenn du so gestrickt bist, wenn du so programmiert bist, ja, dann hast du da gar keine Wahl. Wenn du ein Relationshipper bist, dann ist das der Weg. Auch da sind keine Widersprüche. Ja, ich habe das ja auch nicht gewählt. Ich habe irgendwann, mein Leben wurde leichter, als ich mir auch in Pune eingestand, dass ich dort nicht war, um zu meditieren, also nicht in erster Linie, sondern um den gut aussehenden, spirituellen, meditierenden, Tibetan pulsenden und was nicht sonst noch perfekten Mr. Reit zu finden. Also da war die ganze Energie drin. Ja, mir das einzugestehen hat mein Leben sehr erleichtert damals. Und auch in dem Experiment Daten oder Beziehung haben, habe ich ganz schnell rausgefunden für mich, aber indem ich es halt auch ausprobiert habe, dass so Casual Dating, das war nicht meins. Ich wollte Beziehung und Tiefgang und nicht unbedingt für immer. Ich hatte nicht so sehr, dass irgendwas für immer wäre. Das kam mir schon recht früh im Leben spanisch vor. Wie nennt man das, ja? Und denn diese eine Person, wenn man mit einer Person eng zusammenlebt, mein Lebenspartner sitzt hier mit drin zu Deva, he doesn't speak German, er versteht kein Wort, aber er mag gerne, der sitzt im anderen Zimmer, er mag gerne mit drin sitzen. Sudeva, I'm just mentioning that you don't speak, well, maybe 3 words of German, but not much, and that you love to sit here. It's about relationship and relationship on the path. And ja, und wenn man lange Zeit mit einem Menschen nahe lebt und sich mir fällt das gerade ein, Osho hat oft gesagt, zuerst sieht er aus wie ein griechischer Gott oder wie eine griechische Göttin und dann nach ein paar Wochen ist es bloß ein gottverdammter Grieche. Das ist nichts gegen Griechen, bitte. Ich liebe Griechenland und die Mentalität. Ja, aber wenn man sich so gut kennt und auch so viele Spiegelneuronen aktiviert werden, the mirror neurons, und was da sonst noch alles abgeht. Das ist ein erbarmungsloses Brennglas auf den eigenen erledigten und unerledigten Anteilen beides. Es bestätigt und es fordert heraus. Und ich hatte das auch gehört. Ja, was mich erschreckt hat früher war, also nach dem Erwachen gäbe es keinen Sex. Da wollte ich dann lieber nicht erwachen. Also das ging nicht, ne? Ja, das war ja alles dieser Hokuspokus, der in der Szene so erzählt wird. Und dann hatte Osho hatte auch schon längst, den hatte ich schon längst mal sagen hören, that he's having sex. Da wusste ich nicht so genau. Ha? Das fand ich jetzt irgendwie beruhigend. Also in einem Interview mit Journalisten in Amerika sagte er das. I love women and I'm having sex. Dann habe ich mir gesagt, naja, vielleicht hat er das jetzt mal so als Witz da so, weil ich hatte ja gehört von Leuten irgendwo, dass Erleuchtete haben keinen Sex mehr. Oder dass kein Sex haben auch ein Beweis ist für Erleuchtung, sowas alles, ne? So. Das wollte ich nicht. Denn nach und nach kam auch ein Verständnis rein, auch über tantrische Lehren und über Vertiefen in Meditation und mit den Art von Arbeit, die ich gemacht habe im Ashram, auch Körperarbeit, dass das nun doch wahrscheinlich ziemlicher Unsinn sei. Und dann war doch was übrig, weil wir auch von Osho oft hörten, ich habe mit euch nicht auf dieselbe Weise Beziehung, wie ihr Beziehung habt. Das endet. Dieses Polarisierte, das endet. Das ging auch nicht. Ich wollte meine Relationships. Also habe ich Erleuchtung einfach abgeschrieben, was irgendwie ganz gut war, damit keine Ambitionen zu haben. Ja, habe ich aufs nächste Leben vertagt. Ich wollte nur ein besserer spiritueller Mensch sein. So. Und dann irgendwann, Papaji hat das angekickt oder der Besuch, das Erlebnis bei Papaji hat so eine Flamme entzündet von wirklich frei sein wollen. Und das traf auf den Punkt von, wenn ich dafür meine Beziehung, damals war ich in einer vielversprechend langen Beziehung, also die lief schon eine Weile und sah auch so aus, als würde die weitergehen. Und dann kam dieser Kollisionspunkt, wenn ich das dafür hergeben muss, dann bin ich jetzt bereit, es herzugeben. Ich habe das gar nicht untersucht mehr, ob das jetzt stimmt oder ob man das jetzt, das, ich habe nicht mehr versucht, vorher rauszufinden, was da hinterher bei rauskommt, sondern einfach nur, wenn das wahr ist, dass es dann diese Art von Beziehung führen nicht mehr geht, nicht mehr gibt, dann bin ich jetzt bereit, auch das aufzugeben, ohne zu wissen, wie das geht. Und diese Erklärung im Innern, die war ehrlich. Das war ein bisschen beängstigend oder erschütternd war's. Da ist zunächst mal ist weder in der einen noch in der anderen Richtung irgendwas Bemerkenswertes passiert. Und auf diese Weise hat wahrscheinlich jedes Individuum andere Festhaltestationen, die entspannen möchten. Wahr ist, dass wir vor, während und nach Erwachen uns beziehen können aufeinander, nach Erwachen und vor allen Dingen mit anderen auch schon nach Erwachen, macht es viel mehr Freude. Mit wachen Leuten sich auszutauschen, macht mehr Freude, das wisst ihr. Ja. Und ob es sexuell, körperlich, geistig, spirituell, emotional, alle Ebenen, solange dieser Körper-Geist-Mensch-Apparat lebt und soweit einwandfrei funktioniert, besteht dann das Freisein auch darin, einfach auch in der Lage zu sein, ja, mit wem? Oder möchte man überhaupt noch diese Art von Intimität austauschen? Ist die Energie auf einer anderen Ebene? Was geht eigentlich ab, dass das auch gesehen werden kann, dass man es fühlen kann? Es läuft auf keinen Fall was verkehrt, wenn Leute überzeugte Singles sind. Und es läuft auf keinen Fall was verkehrt, wenn ihr in Beziehung sein wollt und in Beziehung seid. Es ist ein toller Lehrmeister, es ist ein toller Spiegel. It's a great mirror. I'm sure Sudeva would agree that it's a great mirror, a great master to live together, to be in relationship. Yep.
Adema, es gibt noch eine Frage im Chat. Sani schreibt, liebe Adema, lebst du gerne an einem bestimmten Ort oder ist dir der Ort nicht so wichtig? Oder hast du bestimmte Kriterien, wo es dich hinzieht?
Es hat mich ganz einfach auch zurückgezogen nach Europa in dieser Krisenzeit. Es scheint ja wenig Sinn zu machen, Sudeva und ich haben 6 Jahre zusammen in Australien gelebt. Nach dieser Erfahrung, ja, ziehe ich es vor, in England, ich sage immer noch Europa zu sein. Kontinental ist es das ja auch immer noch, auch nach Brexit. Für mich persönlich, ich mag die Länder mit der lang gewachsenen kulturellen Vergangenheit irgendwie lieber. Das ist nichts weiter als eine persönliche Vorliebe sozusagen. Das ist nichts Spirituelles oder ja, Wegweisendes. Das ist einfach so, wie ich auch manche Dinge lieber esse als andere und viele gar nicht, habe ich, weil ich dort war, festgestellt, dass ich mich in Europa und Indien, in den Ländern mit der langgewachsenen Vergangenheit, irgendwie wohler fühle als zum Beispiel in Amerika und in Australien, wo die jetzige Kultur jeweils nur so 200 bis 250 Jahre sowas alt ist. Nicht, dass die Länder vorher nicht da waren, ja, aber in einer ganz, ganz anderen Kultur. Und ich folge Anziehung und sowas wie einem Ruf und wechsle dann auch schon mal meinen Ort. Bin sehr gerne hier, wo wir jetzt sind, in Südwestengland, in Devon. Und interessanterweise, ich habe ja Zoomings gemacht, auch von Australien aus, die ganze Zeit, Einzel- und Gruppen. Und interessanterweise finde ich es wirklich leichter fürs System. Unsere Zeitzone ist ja fast dieselbe, ist nur eine Stunde Unterschied. Und da waren es immer 7 bis 8 Stunden Unterschied, war an der Westküste von Australien. Und mit der Rückkehr jetzt hat sich's bestätigt. Ja, das hatte irgendwas von einer extra Anstrengung in sich. Diese Zeitzonen. Auch wenn die unmittelbare Nähe im Gespräch, die ist jetzt. Ja, da spielt ja die Uhrzeit keine Rolle. Und da die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, oder ja, 95%, die waren entweder in Deutschland oder in England, passt es auch, dass ich jetzt auch physisch wieder hier bin. Spüre auch diese physische Nähe. Also als ein erfreuliches kleine Beigabe. Ja.
Ja, Adima, bildest du denn auch Tibet und Palsing aus, oder?
Ja, Sudeva und ich, wir bilden beide auch aus und beginnen jetzt. Ich sitze noch in einem Airbnb, wir sitzen noch im Airbnb, aber nicht mehr lange, sobald wir noch bisschen mehr Boden unter den Füßen haben im Weltspiel, dann beginnen wir mit Gruppenarbeit hier und von dort aus auch in Richtung auf ein Ausbildungstraining wieder. Ob vielleicht auch eins in Deutschland zustande kommt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir sind bereit, we are ready to run a Tibetan Pulsing Training. There was a question about Tibetan Pulsing Training Education. So, ja. Es ist eine tolle Arbeit, die es verdient hat, auch weitergegeben zu werden in der komplexen Form. Und wir machen das sehr gerne. Brauchen natürlich auch genügend Interessenten dafür. Wir wollen beginnen im Frühjahr. Ja, wird wohl April werden. Mit dem Vagusprozess. Weil auch Tibetan Pulsing hat zum selben Zeitpunkt, als der Stephen Porges anfing, von Polyvagaltheorie zu sprechen, hat unser Lehrer Vagus A und Vagus B, also die beiden Seiten vom Vagusnerv, entdeckt und die entsprechende Körperarbeit mit Tibetan Pulsing auch gleich mit dazu geliefert. Wir haben damit experimentiert und dann sehr erfolgreich mit vielen Themen gearbeitet und arbeiten damit seitdem, die mit dem Vagusnerv zu tun haben und mit dieser enormen Explosion von Einsichten und wissenschaftlicher Erkenntnis zu dem ganzen Thema. Das ist natürlich jetzt nochmal gewachsen. Zudem ist auch ausgebildeter SE-Therapeut und Zusatzstudien, also Traumaheilung für System. Und mit dem Tibetan Pulsing, was ja auch den Namen ursprünglich bekommen hatte, Tibetan Pulsing Healing Meditation. Und es hat wirklich diese Aspekte, die Heilung und die Meditation. Das ist in der Arbeit einfach so mit drin. Ich mache sie, praktiziere es immer noch gerne. Und wer Englisch kann, oder ihr könnt es auch mit DeepL einfach übersetzen. Ich schreibe alle 14 Tage ungefähr, manchmal 14, 15, manchmal 16 Tage, schreibe ich über den psychologischen Hintergrund in der Schwingungsfrequenz zwischen Sonne und Erde. Weil darauf gründet sich vieles von der Lehre vom Tibetan Pulsing. Und da schreibe ich einen Blog. Jetzt gerade ist halt die Zeit, sei ein Licht für dich selbst. Ich schreibe mal die Blogadresse, schreibe ich jetzt mal in Chat rein. Adima Blog, Augenblick, Adima Blog, .adima.net. Habe ich das alles richtig geschrieben? Das ist ein Großbuchstabe, Adima Blog, .adima.net. Und dann heißt das Mood of the Moment. Es gibt noch zwei andere Kategorien, aber das könnt ihr dann leicht erkennen. Da gibt es jetzt schon vom ganzen letzten Jahr die Beschreibungen. Und das ist ein lebendiger Kalender, also der wiederholt sich jetzt nicht nächstes Jahr, sondern nächstes Jahr wird es anders. Ist auch auf unserer Facebook-Page immer drauf, die Links in den Telegram-Gruppen und wo immer, auf der Website. Nee, auf der Website ist es nicht. Schande. So kommt's raus. In dem Mood of the Moment, dafür muss man nicht Tibetan Pulsing gelernt haben und das alles kennen und verstehen, das ganze Hintergrundwissen und das Fachchinesisch. Ich schreibe das so, dass das an sich jeder verstehen kann und das benutzen kann, um während dieser jeweiligen Phase, während des Zyklus, worauf ist besonders zu achten? Welchen Einflüssen sind die Nervensysteme besonders ausgesetzt? Und wir reagieren auch nicht alle auf jeden Einfluss. Ja, sondern da, wo wir Thema haben, wo wir was zu, wo es was anzugucken gibt.
Fatima, kannst du vielleicht dieses Tibet und Passing auch nochmal in den Chat schreiben, dass ich sehe, wie man da schreibt?
Ah, ja, natürlich.
Das wäre lieb. Danke.
Tibet und Passing. Das ist ganz sicher auch alles auf unserer Seite, die ist adimasudeva.com. Alles richtig geschrieben. Ja. Ja. Und die, über die Jahre gab's immer wieder in Deutschland damals die Leute, die in den Tibetan-Palsing-Gruppen waren, die kamen auch zum Satsang und umgekehrt. Also die meisten, die Schnittmenge war groß, von denen die beides machten. Und ich habe in Tibetan-Palsing regelmäßigen Abenden oder kleinen Wochenendgruppen, da lehren wir nicht die Arbeit, sondern wir machen sie. Ja, das ist ja entspannend und wundervoll und mit Musik und man muss an sich nicht viel tun in dem Sinne. Und die Leute, die das machten, die berichteten alle nach einer Weile, das war auch meine Theorie. Zu Anfang wusste ich es nicht, weil ich bin ja ganz anders in all das reingestolpert. Die sagten alle, dass es ihnen hilft, die auch die inneren Erkenntnisse im Alltag anzuwenden, zu integrieren. Und genauso, das war auch meins, warum ich mit den Pulsen auch immer weitergearbeitet habe. Weil es diese Kapazität hat. Zum einen ist der Puls genau jetzt im Moment. Bum, 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 bum. Der Präsenzstrom, mit dem wir da arbeiten, bringt dich in den Moment. Während Psyche, Geist, Emotionen alle möglichen Geschichten abwickeln können, rein energetisch. Und die Erfahrung dieses, das Geschichtenzeug zu verlieren und in dem eigentlichen Präsenzraum von deiner Innenwelt anzukommen, das wird durch das Pulsen ganz stark gefördert. Nebenbei kümmert sich dann auch um alle möglichen Alltagsleiden, Symptomverbesserungen und so weiter. Aber es hat eine, und es hat nicht aber, und es hat eine unterstützende Qualität für Menschen, die gern Nabelschau betreiben. Ich weiß nicht, ob Roter Oktober noch zuhört. Menschen, die gern nach innen gucken und auch wirklich sehen möchten, was ist denn eigentlich los? Was ist Realität? Was ist Wahrheit? Was ist meine persönliche Ehrlichkeit? Und wie trifft sich das mit objektiver Wahrheit? Ah, das ist ein hervorragendes Beispiel, die Frage, die wir da hatten, mit der Nabelschau und dem Krieg. Das ist, wenn tief empfundene persönliche Ehrlichkeit und Ausdruck dessen scheinbar kollidiert mit objektiver Wahrheit. Das wiederum ist ein Phänomen, das im Nervensystem auftritt zwischen Thalamus und Hypothalamus an der Stelle, wo das Großhirn, das Kleinhirn, das Cerebellum trifft. Das ist, was im Nervensystem sich abspielt. Bei genau dieser Konstellation. Es könnte also helfen, es könnte sein, wenn so jemand, wenn wir in so einer Verstrickung sind, wo die persönliche Wahrheit, die ist so gerechtfertigt und so ehrlich und so auch hier. Und die objektive Wahrheit, die Wahrheitslehren, wenn das scheinbar nicht zusammenkommt, dann sitzt man da so. Und beides kann und will man in dem Sinne nicht aufgeben. Und da möchte etwas synchronisieren. Etwas, das so ansonsten immer warum fragt oder wie. Und so kann Tibetan Palzing individuell, kann es super gut unterstützen, weil man denn beim Individuum genau auf den Punkt pulsen kann, sozusagen. Wenn das Problem sich, sogenannte Problem, sich klar darstellt. Und auch in Gruppen, was in der Gruppe passiert, ist, dass alle mit allen ihr Bewusstseinspotenzial durch den Puls austauschen. Nicht unsere Blödsinnigkeiten, unsere negativen Eigenschaften, sondern das Potenzial, bewusst im Jetzt zu sein, das ist, was der Puls austauscht, wenn viele Menschen in so einem Mandala, wo alle zusammenliegen, an bestimmten Punkten angeschlossen werden, und dann einfach liegen und strömen mit einer Musik dazu. Die Musiken sind jeweils eingetunt auf die Frequenz, die gepulst wird. Also wenn wir ein Thema haben, dass der Vagusnerv läuft zum Beispiel durch den Magen und durch den Hals. Das sind die beiden Frequenzen. Das eine ist der Dorsal, das andere ist der ventrale Vagus. Dann gibt's Musiken dazu, die genau den Magen vibrieren oder den Hals vibrieren. Muss man dann natürlich wissen, was ist welche Frequenz. Die Hälfte von dieser ganzen Arbeit ist Klang. Tibetan Palzing ist entstanden aus tiefem Lauschen ins Universum. Aus der Fähigkeit, aus dem Klang der Stille, aus Om, all die anderen Klänge und Töne raushören zu können, die die Frequenzen ausmachen, die unsere Körper-Geist-Apparate zusammensetzen. Und dann umgekehrt kann man die Musiken, die Klänge benutzen, heilend. Man kann auch einfach Musik hören, wenn man bestimmte, wenn der Magen wehtut oder die Leber drückt oder bestimmte Themen sind im Leben los. Da hilft es auch schon, wenn man einfach diese getunte Musik hören kann. Jetzt zum Abschluss kommt mir da, wir sitzen heute (lacht) 40 Jahre und ich muss immer abzählen und drüber nachdenken. Doch wir sitzen im Stomach, wir sitzen in der Magenfrequenz. So, Deva, it's stomach tonight, ne? Yes. Yes. Und dann lasst uns doch zusammen, der Magen hat zu tun mit unserem Sinn von Freundschaft. Der hat auch noch mit ganz vielen anderen Dingen zu tun. Er hat damit zu tun, dass wir rund genährt sind. Physisch, emotional und geistig. Alles, was mit Genährtsein zu tun hat, läuft über die Nerven, die im Magen enden. Und der Klang, der Tuning-Sound für den Magen ist wie, wie der englische Buchstabe V, wie. Lasst uns das zum Schluss zusammen tunen. Wir machen einfach, wir singen dreimal den Ton wie. Die Farbe ist übrigens genau das Honiggelb hinter der Bela. Also wir schauen jetzt alle. Ich trage, ja, dies hier ist ein bisschen zitroniger, da, zumindest auf meinem Bildschirm. Also die Farbe da, das Honiggelb, das kann man visualisieren dazu. Und beim Pulsen sitzen wir im Kreis und nehmen uns alle an der Hand. Wenn ihr mögt, dann stellt euch das vor. Einfach Imagination benutzen, klappt. Stellen uns vor, wir sind ein Kreis, verbinden uns in Handkontakt, spüren, was immer da gerade ist. Das, was ist, ist gut, so wie es ist. Der Puls verbindet sich ganz einfach durch den Kontakt. Dann vibrieren wir zusammen dreimal den Ton wie. Die Hände zum Magen bringen, auf den Magen legen. Und das honiggelbe Licht einfließen lassen durch deine Vorstellung. Erlaube dem honiggelben Licht von oben einzuströmen und zum Magen hinzufließen, leuchtend und klar, nährend, genau in der Wärme, wie du es brauchst. Verbindend, freundlich mit dir selbst sein. Ah. Freund sein können braucht auch ein als erstes ein ausbalanciertes inneres Genährtsein. Das entsteht, indem wir die Urteile zusammenfließen lassen in die eine Wahrheit, dass alles bereits Buddha-Bewusstsein ist. Okay. Okay für heute. Ich danke euch. Und am Neujahrstag um 11 vormittags, da habe ich meine Sendung. Das könnt ihr auf der Website finden. Auf der Kalenderseite sind auch die Zugänge. Okay. Tschüss.